Ja, servus und habe die Ehre, zu der Jackl erzählt, Geschichte und Geschichten aus Traunstein und dem Chiemgau. Wie ihr wisst, gibt es eine ganze Reihe von Lesungen aus Franziska Hagers Meine Erde, Kulturgeschichte des Chiemgaus, und zwar aus dem ersten Band. Und diese Lesung soll ja dann bis zum 150. Geburtstag von Franziska Hager am 27. Juni 2024 abgeschlossen sein. Im Heimathaus haben wir aber noch mehr Bände des Manuskripts Meine Erde, und aus denen werde ich jetzt gelegentlich mal anlässlich der Themen, die darin behandelt werden, die passend dann gerade sind, etwas vorlesen. Und heute geht es um 1. Mai, natürlich den Maibaum. Der Maibaum. Christi Gott, Baum vom grünen Wald, schau über dieses freie Haus, frei im grünen Wald hinaus, beschütz uns auch in diesem Jahr vor wildem Feuer und Hagelgefahr. Grüß Gott in Gott des Vaters Namen, Gott Sohn, Gott Heilig Geist. Amen. Da steigt er empor, der Maibaum, schlank und rank und hoch, dass er Gottes Segen empfange wie Tau vom Himmel und ihn weitergebe an Haus und Flur und alle Kreatur. Dieses und nichts anderes ist der Sinn unseres Maibaums. Ein Stück uralten Fruchtbarkeitszaubers ererbt von unseren Urvätern, die zu gewissen Zeiten innerhalb ihrer Siedlungsgemeinschaft göttergeweihte Bäume, Wohnsitz der Schutzgeister aus den heiligen Hainen, aufstellten, um die Gottheit und ihren Segen möglichst nahe bei sich zu haben, auf dass ihn der Baum unmittelbar auf Mensch und Tier bringe und die ihm von der Gottheit mitgeteilte Kraft der Fruchtbarkeit verleihe. Späterhin berichtete der im Jahr 580 verstorbene fränkische Bischof Martin von Bracara in seiner Abhandlung Die sittliche Hebung des Landvolkes, Zitat: Man begrenzt Häuser und Türen mit grünen Sträußen zur Abwehr von Gefahren. Man steckt Maien, wie das Volk sagt. Zitat Ende. Neben der Begrenzung von Häusern und Kirchen bildete sich im Laufe der Zeit die Gepflogenheit heraus, auch einzelnen Personen einen Maien zu stecken, in Gestalt von kleinen Bäumchen. Hierzu führt Staatsarchivsdirektor Dr. Mitterweser München in Geschichtliches vom Maibaum in Bayern unter anderem auf, Zitat: Als dann Wilhelm V. Ende Mai 1596 im Isareck sich aufhält, lese ich, dass 6 Handwerker Päumel abgehackt, eingetragen und auf dem großen Saal zu Maien aufgemacht, auch Gras abgeschnitten und aufgestreiet das selbst. Zitat Ende. Um 1660 reiste Herzog Maximilian Philipp nach Holland. Anfangs Mai war er in Bonn. Da lese ich in seiner Reiserechnung, Zitat, den Soldaten so ihrer Durchlaucht einen Maienbaum gestöckt, Trinkgeld ausgefolgt. Zitat Ende. Sein Bruder, der regierende Kurfürst Ferdinand Maria, war mit seinen beiden ältesten Kindern von Ende April 1677 an in Dachau und Schleißheim. Da heißt es, Zitat, Stefan Kraft et Konsorten zu Dachau wegen Steckung 2 Maipaum beim kurfürstlichen Schloss allda verehret worden 4 Gulden. Zitat Ende. Im Jahr 1657 bezeichnete eine oberpfälzische Polizeiverordnung den Maibaum als ein, Zitat, unflätig unchristlich Ding, Zitat Ende. Und am 18. Februar 1690 verbot eine kurfürstliche Verordnung das Maiensetzen in Rücksicht auf die fürstlichen Wälder, wobei ausdrücklich die Gemeinden, also gemeindlichen und eigenen Hölzer ausgenommen waren. Trotzdem, so berichtet Dr. Schmidt in der Bayerischen Wochenschrift für Pflege von Heimat und Volkstum, trotzdem verlangt genau nach 100 Jahren 1790 der Pflegegerichtskommissar von Neuötting mit Namen Schmalhofer in einem langatmigen Bericht an die Regierung in Burghausen die Bestrafung von 12 Bauern im Dorf Deising, die Maibäume gesteckt und dabei nicht nur das schönste Holz dazu genommen, sondern auch abergläubische Missbräuche getrieben hätten. Die Bauern nahmen daraufhin einen Advokaten, der in einer höchst erfreulichen, frischen Weise gegen die Strafe protestierte. Zitat: Vor allem hat das Dorf eigenes Holz, das von 4 Bauern verwaltet wird. Daraus stammen die Maibäume, also sei die kurfürstliche Verordnung gar nicht einschlägig. Außerdem erwachse kein Schaden, da die Maibäume wieder als Wies- und Leiterbäume, als Wäsche- oder Aufhängestangen wieder Verwendung finden. Ja, da haben wir schon modernes Recycling. Zitat Ende. Der verbissene Pfleger berichtete, der Bauer hält sich viel darauf zu gut, den höchsten Maibaum zu haben. Die Bäuerin regaliert die Überbringer mit schönen und guten Küchlein und hat die Ehre des Besuches von jenen, die keinen hohen Baum haben. Ledige Burschen setzen ihre Mädchen nach gepflogener nächtlicher Zusammenkunft einen schönen jungen Baum, den sie nachmal mit verschiedenen, auch ungebührlichen Verzierungen schmücken. Die Angabe wegen späterer Verwendung sei nicht wahr, denn warum müssten sie ihre Wiesbäume und Wäschestangen gerade am 1. Mai holen? Das geschehe aber, weil sie darin eine Versicherung gegen Hexerei und Zauberei erblicken. Schließlich ergeht im Namen des Kurfürsten Karl Theodor die Weisung an die Regierung von Burghausen, die Bestrafung der Bauern aufzuheben. Zitat Ende. Unter Ludwig I. wurde das Verbot des Mainsetzens wieder aufgehoben. Und dabei ist es bis auf den heutigen Tag geblieben. Darum, was ein richtiges Dorf ist, hat einen richtigen Maibaum. Grün muss sein Wipfel sein zum Zeichen, dass es kein toter, sondern ein lebendiger Baum ist, der seine Lebenskraft verströmt in alles, was in seiner Hut steht. Soll sein Segen voll und ganz zur Auswirkung kommen, dann müssen Zurichtung, Einholung und Aufstellung desselben unter gewissen Gesichtspunkten und Zeremonien vor sich gehen. Wohl mögen sich dieselben im Nebensächlichen im Laufe der Zeit gewandelt haben. In der Hauptsache sind sie die gleichen geblieben wie von sonst und eh. Und so ging, wie mir von einem alten Bauern erzählt wurde, vor etwa 70 Jahren das Maibaumsetzen nach alter Sitte vor sich. Maibaum, Schutzbaum des Dorfes, wurde der schönste Baum im Walde. Gleich viel, wer ihn gespendet hatte. Manchenorts spendete ihn der jüngste Hochzeiter, wie auch gerne von dem Burschen, dem zuletzt vermählten Paare, der Maibaum als Fruchtbarkeitszauber vor das Fenster gestellt wird. Der Zimmermann schnitt den Maibaum um und entästete ihn an Ort und Stelle. Der grüne Wipfel bleibt auch heute noch unberührt. War er, was passieren konnte, beim Sturze des Baumes zu Schaden gekommen, dann wurde ihm ein anderer Wipfel aufgeschaftet. Zwischen Rinde und Bast sitzt das Böse. Nicht nur eine dem Baum Verderben bringende Insektenwelt, sondern auch das übernatürliche Ungeziefer, die Hex. Um die Hex auszutreiben bzw. ihr den Lebensfaden abzuschneiden, wurde die Rinde entweder ganz abgeschält oder der Baum wurde von oben nach unten gerindelt. Das heißt, die Rinde wurde in Schlangenlinien ausgeschält. Zuweilen schnitt man der Rinde Figuren, kunstvolle Ornamente und Symbole ein. Unten herum wurde die Rinde ausgezackt, dass es aussah, als wüchse der Baum aus einer Krone heraus. Noch im Walde wurde der Baum von den Dirndeln mit Kränzen und Schleifen geschmückt und nun kann auch heute noch der Maibaum gestohlen werden. Wirklich und wahrhaftig gestohlen. Zwar bewachen die Burschen ihren Baum Tag und Nacht, aber mit des Geschickes Mächten, besser gesagt beim lieben Gott und der entsprechenden Portion von List und Schleue, ist kein Ding unmöglich. Wie die eine Dorfschaft ihren Stolz darin setzt, den schönsten Baum zu besitzen, legt die andere Ortschaft ihre Ehre darin, diesen schönsten Baum zu stehlen. Die Folge davon ist eine Lauge ätzenden Spottes, die sich bei der nächstbesten und bei allen erdenklichen Gelegenheiten über die Bestohlenen ergießt, mit Vorliebe bei Fasnachtsveranstaltungen. In gutmütig verlaufenden Fällen endet die Angelegenheit mit Rückkauf oder Auslösung des gestohlenen Baumes durch ein Fassel Bier. Es gibt aber auch Fälle, in denen das Maibaumstehlen in blutigen Raufereien und jahrelangen Befehdungen ein trauriges Nachspiel fand. Hatten da beispielsweise im Jahr 1912 die Surberger einen schönen Maibaum gesetzt. In der Nacht holten ihn die Lauterer und stellten ihn in ihrem Dorfe auf. Am Pfingstsonntag darauf rückte die Burschenschaft von Surbeck mit Sägen und anderem Handwerkszeug um ihren Maibaum in Lauter an. Dieses voraussehend hatten die Lauterer den gestohlenen Maibaum bis zu einer Höhe von 2 Metern mit ausgedienten eisernen Fensterstangen und so weiter dicht benagelt. Kurzerhand bohrten die Surberger ein Loch in ihren Maibaum, luden es mit Pulver und sprengten den Baum. Die Dorfehre war gerettet. Eine Rauferei, die Hans hieß, schloss bei einer darauffolgenden Tanzmusik in Lauter die Geschichte von dem gestohlenen Maibaum wirkungsvoll ab. Von da ab aber war Feindschaft gesetzt zwischen den beiden Dörfern, die sich im Ersten Weltkrieg sogar bis in den Schützengraben hineinzog, sodass, wie mir berichtet wurde, kein Surberger und kein Lauterer sich gegenseitig ansahen, wenn sie dort aufeinander trafen. Und in der Insel hatten die Außendörfler mit Jauchzen und Juhu-Schreien und grünen Kränzen ihren Maibaum gesetzt. Da kam in Nacht und Nebel die Inndörfler mit Ross und Wagen angerückt, die stattliche Zier zu stehlen. Aber der Baum war treulich bewacht. So blieb nichts anderes übrig, als mit leerem Fuhrwerk abzuziehen. Dafür stand am Sonntag darauf statt des Maibaums ein Dachsboschen mitten auf dem Dorfplatz mit dem Zettel mit an Recht an wehleidigen Spottversel drauf. Die letzten gegenseitigen Austragungen erfolgten in bekannter Gründlichkeit im Wirtshaus. Gestohlen soll jeder Maibaum einmal sein. Warum, frage ich? Weil die Sache erst der richtige Weich kriegt, wann der Teufel sein Bratzen drauf gehabt hat. Wenn also ins Mythologische übertragen die Dämonen berufen worden waren. Mit 2 bis 6 Rössern wurde je nach Hablichkeit des Dorfes der Maibaum aus dem Walde geholt. Dirndln und Burschen gaben ihm das Geleit und die Mannersleute aus dem Dorf gingen ihm grüßend entgegen. Zur Einholung des Maibaumes hatten die Bäuerinnen dem Burschen eine Krugel voll Schnaps gestiftet, die im Zuge mitgetragen wurde und aus der die Burschen unterwegs sich labten. Und nun, der Winter ist besiegt, der Frühling ist eingeholt. Ehe nun der Maibaum in die vorbereitete Grube eingesenkt wurde, wurde er unten herum mit 2 Meter langen Eisenstäben gesichert für den Fall, dass es den Burschen aus der Nachbarschaft einfallen sollte, ihn nächtens abzuschneiden, um zu verschleppen. Und hüruck hob sich dann der Baum Zoll um Zoll in seinem Bette. Noch ein leises Beben, den mächtigen Stamm entlang bis hinauf zum Wipfel, der Maibaum steht. Fest verkeilt und eingestampft, ragt er bewegungslos. Nur der unterhalb des Wipfels an Drähten frei schwebende und schwingende Fichtenkranz, das runde Sonnenrad, dreht sich im Kosen der Mainluft. Nun entblößte der Zimmermann sein Haupt und tat seinen Spruch. Zitat, der Maibaum da, der soll uns segnen das ganze Jahr. Er hat im Schutz uns wer der Gnummer, uns ganze Dorf um ihm rundummer. Und heuer haben wieder gesteckt, dass ihm der Herrgott Hand auflegt. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Geistes. Vater unser, der bist im Himmel, geheiligt werde dein Name und so weiter und so weiter. Zitat Ende. Wie im germanischen Jahresfest nach Beendigung der Aussaat zur Darbringung des Opfers an die Sonne die Bäume mit Blumen und Weihetäfeln behängt wurden, so wurden nach dem gemeinsam gebeteten Vater Unser zum Schmucke des Maibaums die mehr oder minder kunstgerecht geschnitzten Abzeichen der verschiedenen Stände, die im Dorf vertreten sind, aufgezogen und befestigt. Obendrauf natürlich die Symbole des Bauernstandes. Zu jedem Symbol tut der Zimmermeister den passenden Spruch. Den Symbolen schloss sich das Leiden Christi, die Martha-Werkzeuge des Herrn, an oder der Namenszug Jesu und Mariens. Manche Maibäume tragen noch heute nach den 4 Himmelsrichtungen hin je eine Armbrust, Erinnerung an jene Zeit, da der Bauer mit Pfeil und Bogen im Heerbann diente. Auf keinem Maibaum fehlte eine männliche und eine weibliche Figur, Hansel und Gretel genannt. Sollten die beiden Figuren richtig angebracht sein, dann musste das, wie mir ein alter Bauer erklärte, so sein, dass das Mandel wohl im Sinne des Fruchtbarkeitszaubers das Weibel unter den Rock hinaufschauen kann. In früheren Zeiten stifteten zu den anderen Abzeichen die Jungfrauen und Bäuerinnen des Dorfes ein besticktes Band. Der Erdaufwurf um den Maibaum, das Maihäusel, wurde eingezäunt und mit Blumenstöcken bepflanzt. war die Zeremonie des Aufstellens beendet, dann tat der Mohr, der angesehenste unter der Burschenschaft, die Mandeln und die Burm ausblärren. Das heißt, er hielt ihnen die seit dem vorjährigen Maibaumaufstellen begangenen Sünden wieder die dörfliche Moraltheorie vor. Mädchen, die sich eines Fleckes auf ihrer Ehre bewusst waren, ließen sich bei dieser Feierlichkeit schon gleich gar nicht sehen. Auch gefallene Burschen, das heißt sittlich nicht einwandfreie Burschen, entgingen in früherer Zeit der sinnfälligen Strafe. Sie durften auf ihrem Hut kein grünes Band tragen, denn wo die Tugend nicht mehr grünet, bestand auch kein Recht auf das lebensblühende Lust. Von den ehrlosen Mädchen sagte man, dass sie einmal in der Hölle Schwefelhölzchen feil halten müssten. Für die Mühe des Maibaumaufrichtens hatten die Burschen das Recht, zum Eiersammeln zu gehen. Die gesammelten Eier wurden im Wirtshaus ausgeblasen und aus der Eifülle buk die Wirtin dem Burschen einen Ohrschmarrn. Die Eihüllen wurden unten und oben durchlocht und an Schnüren aufgereiht. Die solcherweise erhaltenen Ohrketten wurden als Fruchtbarkeitszauber entweder an den Maibaum gehängt oder man zog sie vom Maibaum an jedes Haus, vor dem der Maibaum aufgerichtet war. Vor dem Haus des angesehensten Dorfbewohners, vor dem Wirtshaus oder auf dem Dorfplatz. Nach dem Maibaumaufstellen ging es in das Wirtshaus zum Tanz der ledigen Burschen, der mit einem Juhu-Schrei eingeleitet wurde. Nach dem Saufen, längst waren mit Beendigung der Tanzmusik die heimgekehrten Mädeln in das Nest gekrochen, machten sich die Burschen auf den Weg, ihrer Erkornen einen Boschen zu setzen, vor das Kammerfenster oder vor die Haustüre. Auch auf den Hausgiebel, und zwar ein kleines Bäumchen, meist eine Fichte, mittels derer er ihrer lieb angesagt. So bekommt auch die Nandl auf dem Hausgiebel einen Fichtenbaum gesetzt, damit die Welt in aller Öffentlichkeit jetzt weiß, dass sie einen richtigen Burschen hat. Einen dürren Fichtenboschen dagegen hat man der Dress vom X-Bauern vor ihr Kammerfenster gesetzt, weil diese hochmütige Gaugen bei der letzten Tanzmusik den Veri eine Tour abgeschlagen hat. Und einen Strohwisch endlich bekommt ein gefallenes Dirndl vor sein Kammerfenster. Neben der Liebe konnte auch besondere Tüchtigkeit in dieser Mainacht Ehre und Auszeichnung erlangen, indem die Burschen der betreffenden Dirn Stauden steckten vor ihrem Kammerfenster zur Stalltüre und von dort an ihr weiteres Arbeitsgebiet an den Misthaufen. War der Boschen ein Birkenbäumlein, dann schnitt man ihm in seine Rinde ein Herzl ein oder ein Fingerringel, hing vielleicht auch noch ein Brieferl oder ein zärtliches Versel in das Gezweig. Das Bamal ist dein und deine Lieb ist mein. Mitunter setzten die Burschen, damit das Aafreit hat, auch einer alten Jungfer ein ausgestopftes Mandel vor ihr Kammerfenster. Damit bei der Liebsten der Burschen nicht gestohlen werden konnte, hielt der Bursch die Nacht über bei demselben Wache. Naja, wer es glaubt. In der darauffolgenden Nacht oder am Sonntag darauf wurde dem Burschen von dem Dirndl der Lohn für das Burschensetzen ausbezahlt. Meist in Zigarren und einer süßen Mundgab dazu. Oder das geehrte Dirndl hielt den Burschen am Sonntag zechfrei. Auch das Sittengericht war in der Nacht zum 1. Mai am Werke. Dirnen, sei es, dass sie mit einem verheirateten Mann angebandelt hatten oder dass sie es mit der Treue nicht genau nahmen oder dass sie einer anderen den Schatz ausgespannt, auch sonst wie bei den Burschen sich missliebig gemacht hatten, verfielen demselben. Man setzte ihnen einen Schandboschen, einen dürren Baum oder einen Strohwisch vor das Fenster oder auf das Hausdach. Oder man bestrich die Türschwelle ihrer Kammer von außen mit Wagenschmiere und dergleichen anderem. Oder einer der Burschen nimmt einen Sack voll Sägespäne, macht ein Loch in den Sack und wandert den Weg vom liederlichen Burschen seiner Wohnung Sägespann streuend zur Wohnung der leichtsinnigen Dirn. Nach einer schlaflos verbrachten Nacht erheben sich die Besitzerinnen eines schlechten Gewissens in aller Herrgottsfrüh vom Lager, um gegebenenfalls das Schandmal zu entfernen, ehe es von Dritten bemerkt wird. Steckt der Strohwisch hoch oben auf dem Hausdach, dann können Sie ihn gegen Bezahlung von einer Mark Trinkgeld abholen lassen. Ihren besonderen Maibaum hatten einst die Laufener Schiffer. Mit buntem Zierrat geschmückt stellten sie ihn am 1. Mai auf dem Schiffe auf, fuhren sie dann im Laufe des Tages auf ihr Stammwirtshaus zu, dann waren sie dort für den Tag zechfrei. Wenn in unserer Zeit die Burschen nach dem Maibaum aufstellen vielleicht ein lustiges Joppenrennen veranstalten, so tut das der Weihe und Würde des Maibaums sicher keinen Eintrag. Aber niemals ist der Maibaum ein Kraxelbaum. Das Baumkraxeln nach aufgehängten Würsten, Zigarren, Sacktüchern und so weiter gehört samt dem Kraxelbaum zu den Belustigungen eines Volksfestes. Wenn auch die Baumkraxlerei nichts weniger als ein Kinderspiel ist. Es gilt nämlich dabei, allerhand Schweiß vor den Preis zu setzen. Denn der Kraxelbaum wird bis zur halben Höhe hinauf mit warmem Fett oder Öl getränkt. Wogegen die Kraxler vor Beginn ihrer Klettertour sich Fußsohlen und Hände ausgiebig einpicheln. In der Gegend gegen die Salzach hin kommt zum in den April schicken am 1. Mai das Mai verführen. Scherzfreiheit auch für diesen Tag nach dem Spruch, Zitat, am 1. Mai schickt man den Esel ins Heu. Zitat Ende. Ja, soweit mal die Aufzeichnungen von Franziska Hager über den Maibaum, das Maibaumsetzen und alle Traditionen, die damit verbunden sind. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bleibt mir gewogen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, der Jackl erzählt Geschichte und Geschichten aus Traunstein und dem Chiemgau. Habe die Ehre.